Herzlich willkommen im Salatschatten mit Jobst, der Sendung mit etwas weniger Musik und mehr Wörtern, die sich mit der Welt befassen wollen und diese verstehen wollen. Es ist natürlich vor allem die gesellschaftliche, die politische Welt und in einer Zeit, in der es Politiker gibt, die jetzt nichts Besseres zu tun haben, als immer noch auf der Vergangenheit der DDR, dem sozialistischen Projekt und Kommunismus irgendwie rumkotzen müssen, wäre es zwischen all diesen gruseligen Themen, die es sonst so gerade gibt in der Welt, auch mal einen Moment Rückschau zu halten auf die Geschichte dieses sozialistischen Projektes. Heute soll es gehen um seine letzte Phase, die insofern aufschlussreich ist, weil man da Geschichte live studieren kann. Und zwar geht es um die Protokolle einer Sitzung. Dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, den ich schon lange kenne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist Detlef Nackert. Hallo, Detlef.
Hallo.
Du warst jahrelang Geschäftsführer, ja, war das der Stiftung
ja.
Hier in Potsdam. Von wann bis wann genau?
Von 2006 bis 2015 war ich Geschäftsführer hier und davor war ich auch im Vorstand und das ist alles eine lange Geschichte. Kann man dazu auch was sagen, passt ein bisschen zum Thema, aber das waren die fast 10 Jahre hier in Potsdam.
10 Jahre und davor warst du wo?
Davor war ich, bin ja eigentlich Berliner aus dem Prenzlauer Berg, bin da geboren, aufgewachsen und habe an der Humboldt-Universität gelehrt und gearbeitet, bin dann 1994 abgewickelt worden. Das war die Phase, wo man dann an der Berliner Universität eher bayerisch, denn berlinisch sprach. Das heißt, es hat eine Veränderung der Personalstruktur dort gegeben. Versifizierung kann man vielleicht auch dazu sagen, wie auch immer man das hören will. Und seit dieser Zeit arbeite ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung an verschiedener Stelle in Berlin und in Brandenburg, also in Potsdam.
Du bist Historiker.
Richtig, ich bin Historiker, habe Geschichte und Völkerrecht studiert, alles an der Berliner Humboldt-Universität, da auch promoviert und habilitiert. Ja, und dann viel gelehrt, war dann auch mal stellvertretender Institutsdirektor bei den Historikern, das 1990 gewählt, damals wurde alles gewählt und da hatte man mich zum stellvertretenden Rektor gewählt. Na gut, das habe ich 2 Jahre gemacht und dann sprach man eher bayerisch.
Und gelehrt hast du Geschichte für alle oder?
Gelehrt habe ich auf jeden Fall die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, hier insbesondere die deutsche Zeitgeschichte und dieser Zeitgeschichtsbegriff in Deutschland ist ja sehr umstritten. Einerseits gehen manche davon aus, dass das gesamte 20. Jahrhundert, heute plus 21., das gesamte 21. Jahrhundert dann dazu gehört. Gut, wir haben in der DDR damals immer gemeint, dass die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist, was man mit dem Begriff Zeitgeschichte belegen soll. In anderen Ländern wird es ganz anders gesehen. In Frankreich etwa ist alles das, was nach der Französischen Revolution von 1789 gelaufen ist, Zeitgeschichte ist. Also es ist sehr kontrovers und es ist also auch nur, wenn man es vorher sagt, was man darunter versteht, immer besser und dann kann man es auch einordnen. Ich kann mit allen Begriffen in dem Zusammenhang leben. Für mich ist nur wichtig, dass man Quellenzugang hat.
Ich wusste gar nicht, dass das Wort Zeitgeschichte so streng definiert ist, dass man sich da was ganz Bestimmtes darunter vorstellt. Das war mir gar nicht klar. Aber
ja, naja, also das ist ja natürlich auch eine Hilfskonstruktion. Eigentlich gibt es ja keinen historischen Prozess, der sozusagen ganz schlagartig beginnt und dann irgendwann aufhört, sondern sind ja immer fließende Grenzen. Es gibt immer eine Vorgeschichte und dann auch, wenn zum Beispiel die DDR 1990 zu Ende ist, dann ist sie zwar als Staat zu Ende, aber wie wir bis heute wissen, 30 Jahre danach gibt es Denkmuster, Denkstrukturen, auch Lebenswelten, die weiter existieren, die fort existieren und die auch weitergegeben werden an die folgende Generation. Insofern ist so ein statisches Phänomen in der Zeitgeschichte so gar nicht zu finden.
Also ist Zeitgeschichte ein Synonym in der Fachwelt für Gegenwartsgeschichte, kann man das so sagen? Oder dass irgendein Prozess, den man jetzt anschaut, immer noch ist? Oder?
Ja. Was kann man so sagen? Also es ist die neueste Geschichte natürlich, die bis an die Gegenwart ranführt.
Und wir haben ja eigentlich ein anderes Thema, aber es interessiert mich gerade. Hast du den Eindruck gehabt, dass Geschichtsauffassung, Geschichtsschreibung, geschichtswissenschaftliche Standards oder Dogmen anders waren, also grundsätzlich anders? Weil eigentlich müsste man von einem Wissenschaftler erwarten, dass das überall gleich ist.
Ja, natürlich gibt es grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen, gibt unterschiedliche Theorien und Ansätze, Forschungsansätze. Natürlich waren wir in der DDR dem historischen Materialismus verpflichtet. Also wir verstanden uns als Marxisten, ich verstehe mich heute nach wie vor als Marxist, habe eine materialistische Sicht auf die Geschichte. Das ist bei anderen anders. Dennoch haben sie die gleichen Quellen, die auszuwerten sind. Und die Wertungen, die dann vorgenommen werden, die unterscheiden sich denn natürlich auch. Die Themen sind auch zum Teil andere, während wir doch stärker das soziale Element, die soziale Geschichte in den Vordergrund rücken. Natürlich auch die politische und die Wirtschaftsgeschichte finden wir in anderen Auffassungen auch eher andere Zusammenhänge, die also auch eher strukturell geprägt sind und die möglicherweise auch sehr eng bezogen auf ein Territorium sind. Und da unterscheiden wir uns dann natürlich auch.
Ich habe dann durchaus gestaunt, als ich dann so ab den 2000ern auch aus dem Westen junge Historiker zu Wort gemeldet hatten, die einfach nie was gewusst hatten von der DDR, dann in die Archive mal reingeguckt hatten und kamen zu gänzlich anderen Ergebnissen und zu überaus sachlichen Auffassungen zur DDR-Geschichte. Das hat mich dann schon gewundert, dass man also auch, wenn man Wissenschaft, Geschichtswissenschaft ernsthaft betreibt, tatsächlich abseits aller Ideologie, wo ja die Geschichtswissenschaft immer in dem Verdacht steht, dass sie eigentlich als Ideologieproduzent auch tätig werden soll innerhalb der jeweiligen Staaten, dass man am Rande trotzdem zu guten und richtigen Einschätzungen kommen kann. Das hat mich gefreut und überrascht. Ich weiß nicht, ob das in der Gegenwart immer noch so ist, aber zumindest das, was man in der Öffentlichkeit hört, glaube, und auch was ich von jungen Leuten höre, was die in der Schule erzählt bekommen, das finde ich eine Katastrophe. Ganz, ganz schlimm. Da ist also jedes Wissen über Zusammenhänge, über Gründe und über Anlässe des Projekts, was man da veranstaltet hat, wird überhaupt nicht mehr vermittelt. Zumindest kommt es nicht an, wahrscheinlich durch das Gesamtbild, selbst wenn die Fakten vielleicht gar nicht so falsch vermittelt werden.
Ja, in den Schulen haben wir ja derzeit ja das Problem, dass man sich gar nicht so nah an die Gegenwart heran bewegt. Vielfach erleben wir in den weiterführenden Schulen, in Gymnasien vor allem, dass im Grunde genommen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs häufig die Geschichtsvermittlung bereits aufhört, weil die Lehrer dann gar nicht so weit kommen. Eine Wochenstunde ist natürlich relativ wenig für das Fach Geschichte. Und vor diesem Hintergrund hat man manchmal auch das Gefühl, dass Lehrer sich mit der neuesten Geschichte nicht so gern beschäftigen, weil eben das, so wie du sagst, natürlich als in gewisser Weise auch ideologieträchtig ist, weil wir natürlich, wenn wir auf die Art und Weise, wie in der DDR-Geschichte geforscht und gelehrt worden ist, wissen, dass es natürlich Defizite erheblicher Art sogar gegeben hat. Und vor diesem Hintergrund sind insbesondere die älteren Lehrer noch ein bisschen geprägt von dieser Angst, sich in so einer ideologisierten Welt zu verheddern. Das wollen sie nicht so gerne. Und das ist jetzt eine Unterstellung, die ich jetzt gerade gebracht habe. Aber man kriegt das schon mit, dass solche Dinge eben halt passieren. Ja, das ist schade an für sich. Dann sieht man nicht so selten, dass eigentlich das, was Historiker und was Geschichtslehrer vermitteln sollten, im Literaturunterricht eher vermittelt wird. Das hatten wir aber in der DDR auch schon, dass man meinte, also die Schriftsteller oder auch die Theaterschaffenden haben da mehr zur historischen Aktualität und auch zur Kontroversität beigetragen, als das die Historiker gemacht haben. Das ist definitiv so gewesen.
In der Rückschau fand ich den Geschichtsunterricht in der DDR dass er sich Mühe gegeben hat, sich systematisch darzustellen, aber auf die wissenschaftliche Methodik, die dabei ja auch eine Rolle spielt, wurde wenig verwiesen. Also, dass man immer eine Quelle braucht, um irgendwas anzuschauen. Es wurde immer so dargestellt, als das weiß man und das hat man irgendwie rausgefunden. Aber wie, um das möglicherweise auch mal zu prüfen und zurückzuverfolgen, ob denn die Bilder, die dann da gemalt werden aus den Befunden, wirklich so zusammenpassen, wie man es gemalt hat, gab es immer ein Misstrauen. Ja? Und weil man dann auch so unterschiedliche Bilder Ost-West wahrgenommen hat und welche stimmten. Und eigentlich sind die Werkzeuge selber als Laie, die wurden also nicht vermittelt, wie man vielleicht einfach durch einfaches Gegenchecken oder mal in einem Buch mal nachgucken, das Bild ja prüfen kann oder sich die Plausibilität besser klar machen kann von den Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden.
Naja, das Problem der Quellenauswertung ist eben nicht nur in der Vermittlung in Schulen oder auch an Hochschulen, Universitäten ein Problem. Es ist ja auch in der Forschung ein Problem gewesen. Der Quellenzugang war eben nur sehr bedingt garantiert. Das heißt, Auswertung historischer Archive, das ist in jedem Land so. Da gibt es historische Beispiele, auch für die alte Bundesrepublik. Es gibt immer Sperrfristen. Man kommt an natürlich die aktuellsten Akten der Staatsführung nicht heran. Das kann man in der DDR natürlich auch nicht. Und vor diesem Hintergrund blieb manches spekulativ oder man hat dann also Presseveröffentlichungen als Hilfskonstruktion genommen, aber die waren ja auch schon durch den Kopf von Chefredakteuren, Journalisten gegangen. Und vor diesem Hintergrund war es natürlich problematisch, dies sozusagen zur Grundlage dann für ein relativ effizientes Geschichtsbild zu machen. Das war schon für die Zeitgeschichte problematisch. Je weiter man die Geschichte zurückgeht, etwa ins 19. Jahrhundert oder so, da war das dann anders. Da hatte man natürlich den Quellenzugang wesentlich besser, konnte das alles auswerten, aber wie gesagt, es war also bei Archiven, das ist auch heute noch so, wir haben in der Bundesrepublik eine Sperrfrist von 30 Jahren für die Akten. Das heißt also, normalerweise käme man jetzt gerade an die Dinge heran, die Zeit um den Prozess der deutschen Vereinigung genau zu thematisieren. Es gibt natürlich Quellenpublikationen. Wir haben, Gertrude Stefan und ich, auch eine ganze Reihe von solchen Publikationen gemacht, weil die DDR-Akten mit einem Schlage offen waren. Nicht alle, aber offen. Das ist ja
für einen Historiker also ein quasi Goldfund, dass man wirklich also in die Anatomie einer ganzen Gesellschaft, eines Staates wirklich reingucken kann, bis in die Fasern.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist völlig klar. So was ist auch einmalig in der deutschen Archiv- und Wissenschaftsgeschichte gewesen. Also es gab immer Leute, die meinten, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, waren doch die Quellen auch offen. Irrtum, die waren überhaupt nicht offen. Man kam an viele Dinge überhaupt nicht ran. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt, aber man kam dort nur bedingt ran und hat auch eine Zeit für die Auswertung gebraucht. Und 1990 war es eben dieser Sonderfall. Und da sind eben die Akten der DDR, also die staatlichen Akten, die Parteiakten, die Akten des Stasi-Ministeriums, die waren auf einmal auswertbar. Das heißt aber nicht, dass sie archivisch oder archivarisch schon bearbeitet waren. Man findet ja dann auch schwer das, was man eigentlich sucht. Das ist eine mühselige Geschichte. Und es hat dann natürlich trotzdem auch noch den Aspekt der schutzwürdigen Interessen von Personen, soweit sie keine Personen der Zeitgeschichte, wir kommen jetzt nachher noch auf Personen der Zeitgeschichte, soweit es sich nicht um solche Personen handelt, gibt es natürlich schutzwürdige Interessen, auch selbst bei den Stasi-Akten gibt es die. Und vor diesem Hintergrund war also noch nicht alles offen und man konnte aber dennoch sehr, sehr viel, die Politbürositzungen beispielsweise, die Sitzungen des DDR-Ministerrats, also der Regierung der DDR, die konnte von A bis Z, so sie überliefert waren fast alles überliefert, konnte man gut auswerten.
Ich habe mir mal vorgestellt, wenn man, also auf einer kleineren Ebene, ich war ja nirgendwo oben angesiedelt, die Protokolle verglichen hat mit dem, was tatsächlich besprochen wurde, da gab es ja immer eine Differenz. Und diese Differenz rückzurechnen, braucht den konkreten Erfahrungshintergrund von Leuten, die dann sagen können, was wurde in der Regel nicht ins Protokoll geschrieben, um dann ein Stück Zeithistorie wirklich zu ergänzen, um die die Sachen, die man in der Regel weggelassen hat, mhm. aus welchen Gründen auch immer, weil man uns Ärger kriegt mit der Bezirksleitung oder sonst was. Mhm. Und um ein glattes Bild zu fabrizieren, deswegen haben natürlich Quellen, gut, also aus der Innensicht der DDR schon, muss man mit einem Fragezeichen sehen, oder?
Völlig richtig. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe in den letzten 20 Jahren mich sehr häufig oder sehr ausführlich auch mit der Geschichte der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, den politischen Beziehungen beschäftigt. Also auch den Verhandlungen, die da geführt worden sind, zum Beispiel die Verhandlung zu dem 1972 abgeschlossenen Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Also da haben Michael Kohl und Egon Bahr miteinander verhandelt und ihre Delegationen natürlich, und das waren natürlich Beauftragte ihrer jeweiligen Regierungen. Die haben also Protokolle gefertigt. Egon Bahr hat seine Protokolle angefertigt, Michael Kohl auch. Und nun hatte ich die Gelegenheit, beide Seiten, beide Protokolle nebeneinander zu legen, sie auszuwerten, und hatte dann auch noch die Gelegenheit, des Öfteren mit Egon Bahr darüber zu sprechen. Und da sagt er zu mir, wissen Sie was, das ist ja ganz klar, dass die Protokolle, die die DDR angefertigt hat, viel ausführlicher sind und in der Regel für die wissenschaftliche Auswertung auch besser geeignet sind. Und ich sage, wie kommen Sie jetzt darauf? Nun sagt er, das ist ganz einfach. Also ich musste meinem Vorgesetzten, das war Bundeskanzler Willy Brandt, dem musste ich gar nicht so viel im Detail da aufschreiben. Das wollte er auch gar nicht so genau wissen. Was er genau wissen wollte, habe ich ihm dann mündlich erzählt, und mir ging es nur um die Festlegung. Während die DDR-Seite es viel ausführlicher notiert hat, und da diese Protokolle natürlich geheim waren und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, können Sie davon ausgehen, dass die auch stimmen. Meine Protokolle, sagte Bahr, stimmen natürlich auch, aber sie sind nicht so aussagekräftig, weil da viel weniger drin ist. In der Tat, so war es auch. Und wenn man das nebeneinander legte, dann waren die in der Tat hochgradig identisch. Und dann war einem klar, das muss so verlaufen sein. Und natürlich wusste man auch, und das hat er mir dann auch bestätigt, nach 30 Jahre danach bestätigt, ja, und dann war man sich also auch mit Blickkontakt einig, dass man dies besser nicht aufschreibt.
Du hast mit Egon Bahr gesprochen?
Ja, wir haben Egon Bahr ganz oft hier in Potsdam in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Besuch gehabt. Der hat auch an verschiedenen Veranstaltungen unserem außenpolitischen Kolloquium teilgenommen, hat sich dort geäußert und zur Diskussion gestellt. Und das war für uns jeweils immer eine ganz interessante Geschichte. Wir haben es ja immer so gemacht bei diesem Kolloquium. Wir haben immer beide Seiten, die Vertreter aus der DDR und die aus der Bundesrepublik, nach Möglichkeit an einen Tisch geholt. Und das war eine spannende Geschichte. Und sie sind gut miteinander klargekommen, und Bahr war einer, der also ein ungeheuer gutes Gedächtnis hatte, und vor diesem Hintergrund kam da natürlich auch viel Substanz rüber. Das Gleiche war auch bei dem einen oder anderen Kollegen, der aus der DDR dort verhandelt hatte, war das der Fall, und sodass also das, wir haben daraus auch Publikationen gemacht, da liegen Protokollbände von diesen Tagungen vor, und das war eine spannende Geschichte, ja.
Und sind die auch aufgenommen, audio- oder videomäßig, diese Veranstaltung?
Also wir hatten in der Anfangsphase auch damals noch mit Tonbandkassetten, ne? Also auf eine Art, technische Art, die heute keiner mehr richtig so verwenden kann. Also wenn ich meinen Enkel eine Kassette in die Hand drücke, fragt er mich, was das ist. Also das kennt er überhaupt gar nicht mehr. Der kennt ja auch schon kaum noch eine DVD oder so. Aber davon mal abgesehen, ja, da haben wir Aufzeichnungen gemacht. Es gibt einige, später haben wir das dann nicht mehr gemacht. Als wir dann auch nicht unbedingt immer die technischen Mittel dafür hatten, und dann war es eben so, dass wir dann von den Kollegen, die dort zu Gast waren, die haben wir dann gebeten, ihre eigenen Texte dann zu verschriften. Das war dann natürlich nicht authentisch, es war meistens umfangreicher, aber das ist dann veröffentlicht worden.
Als ich bei euch war in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu der Veranstaltung, auf dem ihr um das es eigentlich heute gehen sollte, der große Sammelband von Protokollen einer Sitzung des Politbüros, oder nee, das war der Schiedskommission, ja?
Ja, richtig.
Und diese Veranstaltung, ich hatte da noch einen Link gesehen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 11. Februar war das, kann man nachgucken. Die wurde ja dann ausführlich besprochen, diese Veranstaltung. Dass ich war dann leider nicht mehr da, habe meinen Rekorder auf den Tisch gestellt, aber die Stiftung selber hat nicht mitgeschnitten. Das fand ich ja dann sehr traurig. Also Nur gut, dass ich denn da war, dann habe ich jetzt ein zeitgeschichtliches Zeugnis in den Händen.
Das ist für meinen Kollegen und Mitherausgeber Gertruder Stephan auch wichtig. Der hat nämlich natürlich auch das, was er dort vorgetragen hat. Der hat ja an diesem Band einen erheblichen Anteil, den größeren Anteil noch, als ich ihn habe. Aber der konnte sich das nun auch anhören. Ich habe dem das heute geschickt und bin mal gespannt, wie er darauf reagiert. Klar, da ist in der Stiftung darauf verzichtet worden, die Dinge mitzuschneiden. Problem ist ja auch, man muss natürlich alle Anwesenden immer fragen, ist das erlaubt, wollt ihr das, habt ihr was dagegen oder so etwas. Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand mal gesagt hat, nein, ich will es nicht, aber dennoch ist der Aufwand ist relativ groß. Darauf wurde verzichtet worden. Naja, bei 100 Veranstaltungen pro Jahr etwa ist dann auch eher die Frage, wie oft wird das denn später nachgenutzt?
Naja, als Podcast kann man es schon, kann man es online stellen. In Berlin, die Helle Panke macht es zum Beispiel, die stellt ziemlich alles online. Hier im Freiland versucht man es auch, da gibt es auch öfter Diskussionsveranstaltungen. Also ich finde das eine ganz wichtige Sache, dass man mitschneidet und protokolliert. Aber da waren ja Leute anwesend, von denen ich gar nicht wusste, dass die an so prominenter Stelle in der DDR auch tätig waren und es waren halt viele alte Leute da, die, wie es in der DDR üblich war, auch relativ einfach und proletarisch gekleidet waren. Also ein Funktionär West und ein Funktionär Ost unterschieden sich immer an dem Polunder, den man im Osten einfach mal trug, ein Hemd darunter. Also Kleidung, die auf nichts Wert legte, auf keinen Status, auf keine Show, die man nach außen machte. Anzug von Armani oder so, das... Und dann auch die Sprachkultur war ja eine völlig andere. Was dann in diesen, wo es ja eigentlich geht, darum in dem Buch, die Tonbandprotokolle auch deutlich wurde. Und ich hatte dann beim Nachhören gehört einmal eine Bemerkung über die fehlende Intellektualität, die es wohl auch gab in den Debatten.
In der Tat, ja.
In der Partei- und Staatsführung.
Das ist wohl wahr, ja. Also fehlende Intellektualität, das heißt jetzt nicht, dass die Leute nicht imstande waren, über das, was sie eigentlich zu bewerkstelligen hatten in ihrer Tätigkeit, dass sie dafür qualifiziert waren. Ich kann es im Einzelnen auch immer nicht beurteilen, weil ich nur wenige von denen direkt mal erlebt habe. In der Regel dann aber auch nach 90, so sie dann noch lebten. Und gibt es einige von denen, die also nun erst zu einem relativ späten Zeitung, also nach 90, bemerkt haben, wie kritisch sie eigentlich dann in ihrer Tätigkeit bewertet werden. Und das heute so bei Grenz ist das der Fall, auch als gerechtfertigt ansehen, dass dass über sie ein kritisches Bild entsteht. Das gibt ganz unterschiedliche Formen. Es gab aber auch Leute, wo man sich wirklich fragte, ob die für so eine hohe Staatsfunktion geeignet waren, wenn sie denn mit einem bestimmten Aufgabenbereich belegt waren, der in höchsten Grade kompliziert war, in der Wirtschaft beispielsweise, aber denn auch Landwirtschaft, Kultur, Wissenschaft und so weiter. Da fragte man sich doch, ob hier so eine geeignete Personalauswahl stattgefunden hat.
Ich hatte mal eine Analyse gesehen vor längerer Zeit, da hatte man sich mal mit Vietnam beschäftigt, warum das nach dem Frieden in Vietnam nicht so richtig voranging. Und da wurde als eine Ursache genannt, dass man vor allem die Verdienste von Generälen, die sich im Untergrund oder auch eben in Nordvietnam ihre Sporen verdient haben, dass man denen die ganzen Posten gegeben hat, um sie zu ehren, was natürlich für eine Funktion als Organisator, als Logistiker, als jemand, der auch vielleicht gesellschaftlich oder theoretischen Überblick haben muss, eine völlig ungeeignete Auswahl ist diese Leute. Und ich denke, das war in der DDR auch so. Und da wurde ja auch in der Diskussion, wurde ja um Hager und die ganzen Verdienste, die früher mal hatten im antifaschistischen Kampf und hatten dann dadurch ihre Posten als quasi lautere oder standhafte Genossen, was vielleicht auch am Anfang gar nicht so unwichtig war. Aber dann später musste man dann einfach Fachmann sein oder irgendwie pfiffig sein im Organisieren, im Überblick haben und Probleme erkennen und sowas. Also das hat der DDR, glaube ich, noch lange nachgehangen, diese Erstauswahl der Funktionäre.
Ja, ja. Naja, es ist, es gibt ja, was die Personalstruktur betrifft, an den Spitzenposten hat ja durchaus auch so Brüche. Diejenigen, die jetzt 1990, dann oder 89 mit dem Sonderparteitag der SED entmachtet worden sind, kurz davor, 10 Tage vor dem Datum Sonderparteitags, dann auf einer ZK-Tagung dann entmachtet worden sind, beziehungsweise das ZK sich selbst auflöste. Das waren zu diesem Zeitpunkt relativ alte Leute, die meisten jedenfalls. Egon Krenz ist hier ein Sonderfall, der ist jetzt noch nicht so alt zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt 2, 3, die auch zur jüngeren Generation gehörten, aber die meisten haben eben eine sehr lange Biografie bereits. Und es ist etwas anders, wenn man um politische Macht kämpft, also auch mit harten Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Kampf gegen den Faschismus, dann in der Illegalität oder im Ausland oder im Konzentrationslager sitzt, wie Hermann Axen beispielsweise, dann ist das die eine Situation. Die andere Situation ist aber die, so einen Staat aufzubauen, zu leiten, zu führen. Und das ist dann nicht unbedingt jedem in der gleichen Weise gegeben. Das hat man dann auch in verschiedenen Fällen so gespürt.
Vorhin fiel das Wort dialektischer, historischer Materialismus, was ja so eine der drei Säulen war, neben dem der politischen Ökonomie und dem wissenschaftlichen Kommunismus. Das gab es ja überall so als Standardausbildung in der Schule und dann auch nochmal im Studium, hat das ja jeder, auch Ingenieurstudenten wie ich, mitbekommen. Und dann fiel irgendwo in der Diskussion, habe ich gehört, dass das in der Sowjetunion irgendwie gar nicht so war, dass man da Funktionäre regelmäßig geschult hat in all diesen Dingen. Das würde mir zumindest einiges erklären, warum dort das Wissen, warum man dieses sozialistische Projekt überhaupt macht, auch ein bisschen verloren gegangen zu sein scheint. Würdest du das auch so sehen?
Das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich weiß nicht, wie in der Sowjetunion solche Bildungsdinge gelaufen sind. In der DDR zumindest hat es ja ein umfangreiches Parteibildungssystem gegeben über Kreis-, Bezirks- und zentrale Parteischulen. Viele von denen, die hier eine führende Rolle ausgeübt haben, die haben dann die zentrale Parteihochschule Karl Marx besucht. Die haben zum Teil auch die Parteihochschule in Moskau, in der Sowjetunion besucht. Das heißt, sie haben natürlich dann sozusagen einen Bildungsprozess im Nachhinein vorgenommen, der aber nun kein kontinuierlicher gewesen ist. Das ist dann sozusagen mehr eine Qualifikation gewesen für eine bestimmte Funktion. Oder wie man auch in der DDR sagte, um ein bestimmtes Nomenklatur, eine Nomenklaturebene zu erreichen, die dann einen befähigte, eine bestimmte Funktion auszuüben. Da musste man also eine Parteischule absolviert haben. Oder man musste an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften promoviert worden sein, dann war das auch ausreichend. Diese Dinge sind schon praktiziert worden. Ob das immer für die jeweilige Funktion ausreicht, ist eine ganz andere Frage.
Ich sag mal, einerseits ist es, wenn man ein voluntaristisches Projekt macht, wie Sozialismus aufbauen, dann wird es darauf ankommen, dass man weiß, warum, wieso und wie. Und dann, also das ist ein Projekt, was unmittelbar aus der Theorie fließen muss in die Praxis. Man muss also wissen, was man warum überhaupt machen will, warum man, das braucht man im Kapitalismus nicht. Da rennt man immer nur den Sachzwängen hinterher. Das ist eine ganz andere Fragestellung, als wenn man also eine ganze neue Welt sich quasi aus dem Hirn entwickelt. Und da ist Aufklärung und Schulung also unglaublich wichtig. Aber was wird dann gelehrt? Diese Parteischulungen galten immer, die wurden dann verhandelt unter dem Label Rotlicht. Man kriegt also Rotlicht und wenn man das gekriegt hat, dann war man genehmigt, dann war man also konnte man in die nächste höhere Ebene aufsteigen und musste sich da eigentlich nur beleuchten lassen. Und was man da wirklich verstanden hat, zum Beispiel von dem, was GWG-Strich ist, also weshalb man das nicht mehr will und eben was anderes will und wie man das andere eigentlich machen muss, ob das denn immer so rübergekommen ist.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also natürlich, das war das Abhaken sozusagen einer Qualifizierungsmaßnahme und die hat dann ausgereicht. Was da wirklich dann am Ende rübergekommen ist bei dem Einzelnen, ist natürlich also offen geblieben. Nicht? Ja, naja, wir wollen uns ja über ein Buch noch unterhalten. Wir werden dazu gleich noch kommen. Aber wir haben es ja vorab auch besprochen.
Genau. Vielleicht ist das genau die richtige Kombination, die wir jetzt machen können. Wir spielen jetzt eine Musik, die sich Detlef gewünscht hat. Und vor mir, ich sehe es in 1,50 Meter Entfernung die ganze Zeit. Es erinnert mich daran, dass das eigentlich das Thema sein sollte heute. Das Buch, in dem die berühmten Tonbandprotokolle dokumentiert besprochen werden. Aber wir machen erstmal, Moment, hoffentlich startet das hier auch alles gleich so, wie ich das mir wünsche. Natürlich nicht. Jetzt muss ich erst ein Passwort eingeben, damit der Rechner wieder losgeht. Wenn man das ja alles alleine machen muss. Leider habe ich keinen Techniker dabei. Wir hören als erstes den Hans-Eckard Wenzel. Moment, alle Regler sind oben, nicht, dass es dann stumm bleibt. Und wir schauen mal, es geht um das tapfere Volk. Ihr seid im Salatschatten bei Jobst, jeden zweiten und vierten Montag im Monat, der Sendung mit weniger Musik und viel weltbefassenden Gedanken. Ihr hörtet gerade Hans-Eckard Wenzel, einen Liedermacher, der kontinuierlich seit DDR-Zeiten damals noch mit Steffen Mensching, jetzt alleine die Welt besingt. Zu Gast im Studio ist heute Detlef Nackert, war lange Zeit Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der DDR, Historiker und jetzt arbeitet er auch noch historisch und hat als neuestes Projekt Tonbänder in ein Buch gebracht. Wie geht das, Tonbänder in ein Buch zu bringen?
Sehr gute Frage, ja. Es ist also auch eine Schwierigkeit gewesen. Und wir haben, Gertrud, ja, Stefan und ich, gemeinsam diese Tonbänder gefunden. Nach langem Suchen fanden wir sie in einem Panzerschrank im Gebäude des Parteivorstandes der Linken, im Karl-Liebknecht-Haus, in einem Keller. Wie gesagt, langes Suchen. Es sind die Mitschnitte der Sitzung der Zentralen Schiedskommission der damaligen SED-PDS, so hieß die Partei damals noch bis Anfang Februar, dann hieß sie ja nur noch PDS. Und dort sind dann insgesamt 15 ehemalige Politbüromitglieder vorgeladen gewesen und diese Politbüromitglieder standen dort sozusagen zur Entscheidung, ob sie weiter Parteimitglied bleiben dürfen oder nicht. Und 14 von den 15 sind ausgeschlossen worden, einer nicht, Siegfried Lorenz, erster Sekretär der Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt war das damals, relativ jung im Vergleich zu den meistens doch in fortgeschrittenem Alter tätigen Personen dort. Die anderen sind alle ausgeschlossen worden. Es sind noch zwei weitere, die damals nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, an den Einzelgesprächen, Einzelanhörungen nicht ausgeschlossen worden. Das eine war Hermann Axen, der aber so schwer krank war, dass er anderthalb Jahre später starb. Der war nicht vernehmungsfähig, würde man heute sagen, im juristischen Sinne. Und es war Werner Eberlein. Werner Eberlein war auch zu dem Zeitpunkt krank und er ist dann aber auch Parteimitglied geblieben.
Und diese berühmte Sitzung, die wurde in welchem Rahmen durchgeführt? Also die Schiedskommission, also wer hat da über wen gerichtet? Mit welchen Befugnissen? Wer war da im Publikum? Und wie viele Leute waren da anwesend?
Ja, das waren 20 Mitglieder dieser Schiedskommission, die ist auf dem Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 gewählt worden. Das war jener Parteitag, der unter der Überschrift "Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System" eine völlige Veränderung der Leitungsstrukturen und auch der Zusammensetzung der Parteiführung der damals noch SED, dann SED-PDS auf den Weg gebracht hatte. Und der hat diese Schiedskommission gewählt mit dem Auftrag, die Vergangenheit und die Tätigkeit dieser Personen in der Vergangenheit an der Spitze der SED, das waren ja, wenn man so will, faktisch Halbgötter in der Wahrnehmung durch die Bevölkerung, zu befragen, sie zu ihrem Fehlverhalten zu befragen und gleichzeitig zu einer Entscheidung zu gelangen, ob sie weiter Mitglied der Partei bleiben dürfen oder nicht. Und hier ist jeder einzeln befragt worden und das ist damals mit Tonband mitgeschnitten worden. Jetzt muss man sich vorstellen, es waren so Tonbänder, die man von ganz früher ja noch kennt, also auf so ganz großen Tellern wurden die sozusagen aufgenommen und es war auch ganz schwierig, die auf eine moderne, digitalisierte Form zu bringen, damit man sie überhaupt hören konnte. Und wir haben das jetzt in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ins Internet gestellt, 30 Jahre danach, also wenn man so will, nach der archivischen Sperrfrist, aber es waren ja Personen der Zeitgeschichte, das ging dann. Und wir haben das in diesem Buch, das jetzt im Karl-Dietz-Verlag in Berlin erschienen ist, eben auch verschriftet und da kann man das dann auch nachlesen.
Und das ist der Hauptinhalt dieses dicken Buches dort, die da 500x Seiten quasi aufgeschrieben, was dort gesagt wurde.
Ja, das ist der Hauptinhalt, aber es ist nicht alles. Es sind auch eine Reihe von Texten dabei, die den ganzen Vorgang umrahmen. Man muss ja davon ausgehen, dass diese Sitzung, die ja nur 14 Stunden insgesamt gedauert hat, am 20. Januar und in die Nacht des 21. Januar 1990 gelaufen ist, das war sozusagen der Hauptgegenstand, aber drumherum hat es Festlegungen, Beschlüsse gegeben, die wichtig für das Verständnis dieser Dinge sind. Etwa die ZK-Tagung unmittelbar vor dem Sonderparteitag vom 3. Dezember 1989, in dem die ganze Parteiführung der SED, Politbüro und Zentralkomitee geschlossen zurückgetreten ist und dann ein Arbeitsausschuss den Parteitag vorbereitet. Das haben wir natürlich auch dokumentiert. Wir haben das Statut, das neue Parteistatut, nachdem diese Schiedskommission faktisch agierte, hier mit aufgenommen. Wir haben die Personen, um die es geht, hier auch biografisch vorgestellt. Wir haben dann auch darauf verwiesen, welche Publikationen der Einzelne dann in der Zeit danach, etwa in den 90er Jahren, dann zu seiner eigenen Tätigkeit vorgelegt hat. Und wir haben auch eine einordnende oder zwei einordnende Beiträge drin. Das eine ist von Volkmar Schöneburg, dem früheren brandenburgischen Justizminister und Jurist, zur Tätigkeit der Schiedskommission aufgenommen. Der war selber 8 Jahre Vorsitzender der Schiedskommission, damals dann der PDS. Und der hat dazu was geschrieben. Und weitere Beiträge sind eben auch mit drin, sodass diese Protokoll-Niederschriften das eine sind und das andere sind sondern die einordnenden Texte.
Diese Schiedskommission, die gab es vorher auch schon. Oder war das eine neue Erfindung in der SED?
Nee, es gibt in jeder Partei, auch heute in der Sozialdemokratischen Partei oder in der CDU gibt es ähnliche Strukturen, Schiedskommissionen, die dann sich mit Mitgliedern der Partei, zum Beispiel wenn es Parteiausschlussverfahren gibt und so weiter, beschäftigen. Die gab es in der SED, auch in der SED war das Vorgängergremium allerdings ein Gremium, das also eine sehr unrühmliche Rolle in der Geschichte der Partei gespielt hat. Das war die sogenannte Zentrale Parteikontrollkommission, die Ausschlüsse aus politischen Gründen vor allem vorgenommen hat, so in den 50er Jahren und auch in den 60er bis in die 80er Jahre hinein. Leute Ausschluss, die sich gegen die sogenannte Linie der Partei gestellt haben. Ein prominentes Beispiel ist etwa Karl Schirdewan, der ja in Potsdam dann lebte und arbeitete danach. Der war Politbüro-Mitglied, faktisch der zweite Mann hinter Walter Ulbricht in den 50er Jahren. Und der ist damals wegen politischer Positionen, die nicht in die Linie der Partei gehörten, gemeinsam mit weiteren Personen aus der Partei, aus der Leitungsfunktion ausgeschlossen worden. Der wurde dann hier in Potsdam Direktor der staatlichen Archivverwaltung, immerhin, also dem ist nicht, sagen wir mal, nach Leib und Leben getrachtet worden, wie es noch in den 30er Jahren etwa in der Sowjetunion war. Aber die Leute, die sind zum Teil auch rehabilitiert worden. Auf der Sitzung, in der die Politbüro-Mitglieder, die 14 ausgeschlossen worden sind, ist zum Beispiel Karl Schörlewan rehabilitiert worden.
Es war ja mal die Frage, wie man sich das so vorstellen kann, was man so unter dem Wort Stalinismus denkt. Da denkt man sofort an Gulag. Und das ist natürlich ein Zugriff auf die Machtmittel geben muss von irgendeiner zentralen Stelle, einem einzelnen Menschen oder einer Gruppe von Leuten, wie auch immer das funktioniert. Das hat ja dann in der DDR und darauf haben ja viele auch auf die Stalinzeit noch mal ganz anders reflektiert, wie das eigentlich funktioniert hat, dass das auch einen hohen Grad an Freiwilligkeit der Unterwerfung unter diese Parteidisziplin gegeben hat, einfach aus dem Wollen, dass das Ding als Ganzes geschlossen weitergeht. Also, dass man sich selbst zurückgenommen hat und ja manchmal auch sich selbst beschuldigt hat, weil man wollte, dass das Projekt weitergeht, egal wie. Und dieses Parteiverfahren, das war ja so ein Wort, du kriegst ein Parteiverfahren, wenn du das und das sagst, als Disziplinierungsmittel, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber da muss ganz viel Freiwilligkeit auch dabei gewesen sein oder Ratlosigkeit oder vielleicht überhaupt kein Background für die eigene Diskussion, für den eigenen Widerspruch, dass man nur vielleicht unzufrieden war. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wirklich funktioniert hat, dass man da Leute einfach rausschmeißt, die gehen dann.
Ja, es ist, das ist in der Tat ein psychologisch hochinteressantes Problem, muss ich sagen. Nicht nur psychologisch, sondern auch in anderer Hinsicht interessant. Die Leute, die hier angehört worden sind und über deren Ausschluss man sich dann befasst hat, die haben dieses Verfahren als ein normales, in Anführungsstrichen bitte, Verfahren angesehen und zwar als eines, das viel schlimmer ist, als aus ihrer Sicht viel schlimmer ist als etwa eine Gerichtsverhandlung für eine Verfehlung, irgendwas. Also die schlimmste Strafe war für die meisten Leute da aus dem Politbüro der Ausschluss aus der Partei. Es war auch für Personen, die dann später rehabilitiert worden sind zum Beispiel, wichtig, dass die Kommission, die dann entschied, dass sie rehabilitiert werden, und auch entschied, dass ihre Parteimitgliedschaft, wenn sie dann mal rausgeflogen sind, nicht nur wiederhergestellt wird, sondern als ununterbrochen hergestellt worden ist, was ja eigentlich nur eine statistische Größe am Ende letztlich gewesen wäre. Aber das war für die Leute so wichtig, Parteimitgliedschaft war etwas, was in keiner Weise in Frage gestellt werden durfte. Und so haben sie sich auch dann verhalten. Also diese Verfahren, Kritik und Selbstkritik, die man so als Begriffspaar immer wieder findet, in Parteiverfahren, dann Ausschluss, dann dieser übliche Vorgang, dass man sagte, wenn jemand, ein Parteimitglied, eine Straftat begangen hat und vor Gericht kommt, DDR-Zeiten oder natürlich noch viel früher in der Sowjetunion etwa, dann wird der vorher aus der Partei ausgeschlossen. Der tritt nicht als Parteimitglied vor die Schranken des Gerichts. Ein absurder Vorgang an für sich, weil das eine mit dem anderen nur sehr bedingt etwas zu tun hat. Und vor diesem Hintergrund hat man diese Dinge in diese 1990er Sitzung mitgenommen und Christoph Dieckmann, der für die Zeit unser Buch besprochen hat, der hat das mit ein paar Stichworten belegt. Also ich habe die hier mir mal notiert, Parteireinigung, Denunziation, Ketzergericht, Exkommunizierung, Verdammung, Verbannung bis hin zum Mord an den eigenen Gefolgsleuten mit Blick immer auf die Sowjetunion. Das ist in der DDR eine etwas mildere Form des Stalinismus gewesen. Und mein Kollege und Freund Volkmar Schöneburg, der in diesem Buch, wie gesagt, als Jurist eine Einordnung vorgenommen hat, hat es dann als einen notwendigen Anachronismus bezeichnet. Er will damit sagen, Anachronismus eigentlich wird hier der Stalinismus mit stalinistischen Methoden ausgetrieben und sagt aber gleichzeitig Anachronismus, ja, aber notwendig eben auch.
Ich würde an der Stelle vielleicht einen theoretischen Einwand formulieren, was man sich unter Stalinismus immer so vorstellt. Ein sozialistisches Projekt, das man machen will, also ein voluntaristisches Projekt, was man aus der Theorie entwickelt, muss auf eine ganz andere Weise, als sich ein kapitalistischer Staat aufstellt, schon irgendwie sagen, was man will und warum, und dann eben auch das Beharren darauf, dass man das macht, eben auch in irgendeiner Weise umsetzen. Die Frage ist jetzt, wie, ob man das mit einem Gulag macht oder sonst wie. Aber das muss man schon tun. Also man muss auch möglicherweise Leute, die sich da aus welchen Gründen auch immer bockig stellen oder die Sache einfach nicht kapiert haben oder Eigeninteressen verfolgen oder so, muss man schon irgendwie exmatrikulieren können. Also im Kapitalismus muss man nur den Sachzwängen gehorchen. Man muss die Staatenkonkurrenz, also den eigenen Staat, durch die Wogen der Konkurrenz führen und muss da einfach nur erfolgreich sein. Das ist das einzige Kriterium. Man hat überhaupt gar keinen Plan in einem kapitalistischen Staat. In einem sozialistischen Staat hat man ein Vorhaben, einen Plan. Und daran muss man schon irgendwie festhalten. Du kommst auf die Methoden an, wie man das macht und ob man da überhaupt... Und warum? Also es kann nicht darum gehen, dass man jemand, der einfach nur anders auftritt, anders denkt, rausschmeißt, sondern wie und warum, an genau welchen Kriterien. Und da hatte ich in der DDR schon immer die Zweifel, ob man da die richtigen oder ob das einfach nur um den aufrechten Kommunisten geht. Aber was und wie der denkt, das theoretisch zu diskutieren, glaube ich, das war gar nicht in der Tradition und gar nicht üblich.
Das ist richtig, genau. Also das ist richtig, denn das Problem, insbesondere wenn man hier in dem Falle an die zweite Hälfte der 70er Jahre und in den 80er Jahre denkt und auf eine Reihe von Schriftstellern und Künstlern schaut, die dann gezwungen worden sind, das Land zu verlassen, da muss ich sagen, hier war man nicht bereit, mit denen zu diskutieren. Da gab es gute, kluge Überlegungen, die waren nicht Feinde der DDR, sie waren eher kreativ dafür, einen anderen, einen möglicherweise besseren, einen Weg, den wir später mit dem Begriff demokratischer Sozialismus bezeichnet haben, von dem wir aber damals auch nicht so richtig wussten, was wir darunter eigentlich verstehen wollten, belegt hat. Und vor diesem Hintergrund war es eben so, dass eine bestimmte Parteilinie, von der man nicht unbedingt sagen konnte, dass sie besonders effektiv war oder dass sie dem Ideal entsprach, dass dann tatsächlich den Weg nach vorn gebracht hätte. Vor diesem Hintergrund hat man dann gesagt, okay, wir haben hier eine Linie und die ist nicht zu überschreiten. Und wer da diesen Weg verlässt, der gehört nicht zu uns, der wird ausgeschlossen, so oder so. Und das ist ein Weg, mit dem man, glaube ich, sehr, sehr schnell an Grenzen gestoßen ist. Nicht nur politische Grenzen, sondern auch in ökonomische Grenzen. Das hat ja natürlich in der Wirtschaft auch eine Rolle gespielt und in Kunst und Kultur auch. Also die Art und Weise, sich von Leuten zu trennen, die eigentlich auf der Seite einer sozialistischen Zukunft standen und sie auf den Weg in die Bundesrepublik zu bringen, ohne dass sie da überhaupt hin wollten, das fand ich dann doch abartig.
Na, ich finde, dass mein Eindruck war mal, dass dort ein Mangel besteht an rationalen Kriterien, wonach man, also die, meinetwegen auch Linie von mir aus, weil es ging ja um ein Projekt, um ein Ziel, die rationalen Kriterien zu entwickeln und zu diskutieren, warum jetzt diese oder jene Auffassung eben wieder in den Kapitalismus zurückführt. Also gibt ja doch viel Diskussion um 68 in Prag, wo man im Nachhinein erfahren hat, also was da für ein Scheiß diskutiert wurde innerhalb der Parteiführung, also richtig, also blöder Revisionismus und da waren nicht alle nur Dubčeks. Da waren noch ganz andere Leute zugange, die überhaupt keinen sozialistischen Plan mehr hatten. Und also, dass man die dann exmatrikuliert, ist ja okay. Aber wenn man sich nur an Zitaten festhält und an irgendeiner Linie, und das hat der gesagt, und das kann man bei Brezhnev nachlesen, dann hat man natürlich nur rein formale Kriterien, um zu sagen, der ist drin und der nicht. Und man kann das gar nicht diskutieren anhand einer Logik der Sache, die man im Auge hat. Und da kann das eigentlich zu nichts führen, sodass ein Theoriedefizit oder ein intellektuelles Defizit dazu führt, dass man das, was denn als Stalinismus zu beobachten ist, letztendlich dann nach formal gezogenen Grenzen, du, also 1, 2, 3 raus.
Ja, ja. Also ich habe in meinen Publikationen den Begriff Stalinismus so auch nicht verstanden. Ich habe, was die DDR betrifft, immer den Begriff vom strukturellen Stalinismus gesprochen. Das ist jetzt natürlich ein Thema, da kann man lange drüber diskutieren. Es war in diesen Strukturen eben von vornherein ausgeschlossen, dass ein Weg außerhalb einer bestimmten Richtung dazu führen könnte, dass man hier also denn etwas Besseres entwickeln könnte. Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, war es eben halt so, dass man aus diesen Strukturen auch nicht ausbrechen konnte, gar nicht wollte übrigens. Mhm. Fehlte auch die Vorstellungskraft in den Leitungsstrukturen, so etwas dann auf den Weg zu bringen. Das ist eigentlich das Problem, das ist das Defizit, das ist, mit dem werden wir konfrontiert in den Gesprächen mit den Leuten, die hier faktisch dem Ausschluss zugeführt werden. Und die Mitglieder dieser Kommission, die dann am Ende sagen, wir schließen euch aus oder wir schließen dich, es geht ja immer im Einzelfall, schließen dich aus, sind dann Leute, die fragen sich, wenn wir die jetzt hier drin behalten, dann brauchen wir bei den nächsten Wahlen gar nicht anzutreten. Die Bevölkerung wird sie nicht mehr wählen wollen.
Gut, das ist das Parteitaktische. Wo kann man diese Protokolle lesen? Sag mal nochmal das Buch, wie das heißt?
Das Buch heißt Ausschluss, das Politbüro vor dem Parteigericht und im Untertitel die Verfahren 1989-90 in Protokollen und Dokumenten, Karl Dietz Verlag Berlin 2020 erschienen, 552 Seiten.
Den Mitschnitt von der Veranstaltung vom 11. Februar kann man nachhören unter frappo.de/Salatschatten. Unter dem heutigen Datum steht Politbüro. Da sind zumindest die Beiträge von Detlef Nackert und von
Gertrude Stefan
erstmal drin. Ob wir die Diskussion, die war ja noch spannend, ob wir die auch noch veröffentlichen können, da müssen wir die Leute fragen, ob die damit einverstanden sind. Ansonsten muss ich jetzt ganz schnell eine Musik raussuchen. Ich bedanke mich schon mal bei Detlef Nackert.
Ja, schönen Dank.